Teva Migräne Podcast. Digitalisierung der Neurologie. Die Zukunft der digitalen Arzt-PatientInnen-Kommunikation. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Am Telefon begrüße ich heute Herrn Dr. Michael Lang aus Ulm. Herr Dr. Lang hat inzwischen über 40 Jahre als niedergelassener Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Ulm gearbeitet, hat neben dem Aufbau seiner großen Praxis die Neuropoint Akademie gegründet. Dabei handelt es sich um ein Zentrum für ärztliche Fortbildung und Patientenschulung sowie zur Durchführung von Studien. Herr Dr. Lang engagiert sich aktiv an der Weiterentwicklung und Verbesserung von Therapietreue und Sicherheit in der Behandlung chronisch kranker Menschen. In diesem Rahmen wollen wir heute über Digitalisierung in der Neurologie sprechen und erklären, wie die Zukunft in der digitalen Arzt-PatientInnen-Kommunikation aussehen kann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lang.
Ja, grüße Sie auch von meiner Seite.
Dann komme ich direkt zur ersten Frage. Wie sehen Sie denn den aktuellen Stand bei digitalen Gesundheitsanwendungen oder kurz DIGAs?
Interessant ist, der Stand verändert sich ständig. Noch vor kurzem gab es 33 DIGAs, die zugelassen waren, auch nur teilweise nur vorübergehend zugelassen waren. Inzwischen sind es 38 zugelassene DIGAs, 14 im psychiatrischen Bereich und aktuell wiederum 2 im neurologischen Bereich. Für den Neurologen interessant ist einerseits eine DIGA zum Thema Fatigue bei der Multiplen Sklerose. Neu hinzugekommen ist aktuell seit wenigen Tagen eine vorübergehende zugelassene DIGA-App zum Thema Migräne. Eine App, die Hinweise gibt, wie man mit Migräne am besten umgeht. MSENS als Migränetagebuch ist wieder ausgeschieden und auch eine Schlaganfall-DIGA ist den neurologischen Fachbereich und psychiatrischen Fachbereich betreffend auch wieder ausgeschieden. Letztendlich, es gibt ein DIGA-Verzeichnis, aus dem auch ich meine Informationen hole und alle Ärzte, die interessiert sind, und es sind doch einige, können sich dort informieren, welche DIGAs verordnbar sind, teilweise endgültig und auf Dauer verordnbar sind oder vorübergehend verordnbar sind. Es gibt aber für den Arzt durchaus Hürden. Viele Apps können natürlich auch verwirren. Ich habe ja schon erzählt, dass eine Migräne-App im DIGA-Verzeichnis war, inzwischen wieder draußen ist. Immer wieder spielt auch der Datenschutz eine Rolle, die verunsichert. Das heißt, die Ärzte wissen nicht, sind die Datenschutzkonzepte wirklich bei den einzelnen Apps ausreichend umgesetzt? Die Ärzte wissen nicht, wie sieht es mit dem CE-Zertifikat genau aus? Natürlich ist es so, dass die DIGAs geprüft sind vom BfArM und dass eigentlich alles in Ordnung ist. Aber exakt wissen es die Ärzte nicht, was sie zumindest verunsichert. Ich glaube, wenn man an DIGAs in Zukunft denkt, dann müssen wir wirklich darauf achten, dass DIGAs nicht alleine stehen bleiben als ein System für den Patienten, um mehr Kontrolle über die Krankheit zu gewinnen, um Gesundheitskompetenz zu erweitern, sondern dass auch der Arzt in das DIGA-System mit einbezogen wird, und zwar dahingehend, dass der Arzt der Garant dafür sein sollte, dass die DIGA auch tatsächlich verwendet wird. Es macht keinen Sinn, eine DIGA zu verordnen und den Patienten damit alleine zu lassen. Das Ergebnis, was von Seiten des Patienten dokumentiert wird oder wie ein Behandlungserfolg aussieht, was auch immer die DIGA bewirken soll, sollte dem Arzt ständig, mehr oder weniger ständig, insbesondere aber zum Zeitpunkt der Sprechstunde, verfügbar sein. Mit einem Klick am Desktop sollte der Arzt die Chance haben, die Daten des Patienten zu sehen, um daraus seine Schlüsse zu ziehen. Auch, um letztendlich dafür zu sorgen, dass es nicht ein Schuss ins Leere ist, dass nicht etwas verordnet wird, Geld kostet, verschwendet wird, was nach 2 bis 3 bis 4 Monaten vom Patienten nicht mehr verwendet wird. Das zum Thema digitale Gesundheitsanwendung und aktueller Stand. Tatsächlich ist es so, dass sehr viele, bis zu 60% der Hausärzte bereit sind, DIGAs zu verordnen. Aber tatsächlich verordnen tun natürlich noch nicht so viele. Das Thema ist salonfähig, das Thema wird angenommen, aber es sind noch Hürden da und es sind Berührungsängste da.
Können Sie uns einige DIGAs vorstellen, die all diesen Problemen, die Sie angesprochen haben, zum Trotz jetzt schon im neurologischen Bereich relevant sind?
Genau, im neurologischen Bereich aus meiner Sicht die einzige tatsächlich relevante, die auch tatsächlich auf Dauer zugelassen ist, ist die Elevida-App. Das ist eine App, eine digitale Gesundheitsanwendung, die den Umgang der MS-Patienten mit der Fatigue erleichtern und verbessern soll. Das heißt also, die MS-Patienten erzählen eigentlich, wenn Fatigue vorliegt, dass das das Schlimmste aller Symptome ist. Eine ständige Müdigkeit und Mattigkeit, die quälend für die Patienten ist. Und die Liga Elevida hilft den Patienten über, ich glaube, es geht über 3 bis 6 Monate, dieses Programm sozusagen den Patienten damit umzugehen. Es ist ein Coaching-Programm. Aber auch hier gilt, und das muss ich einfach als Nachteil sagen, es wird natürlich nicht vom Arzt kontrolliert. Und die Erfahrung in dem System, nicht nur meine, sondern auch die von anderen Ärzten, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist, dass sie sagen, naja, ich kann es verordnen, dem einen hilft es, dem anderen hilft es nicht. So ist es natürlich grundsätzlich. Aber es bedarf einer speziellen Einstellung der Patienten, die dann auch vom Arzt gefördert und in die richtige Richtung geschoben werden muss. M-Sense als DIGA, als aus meiner Sicht gutes System für die Migräne, ist aus dem Verzeichnis wieder herausgenommen worden. Das andere jetzt verfügbare System für die Migräne hilft sozusagen, ernährungsmedizinische Erkenntnisse dem Patienten zu vermitteln, Lebensstilveränderungen dem Patienten zu vermitteln. Da wird sich zeigen, inwieweit tatsächlich da für die endgültige Zulassung dann tatsächlich auch ein Versorgungseffekt nachgewiesen werden kann. Es gibt viele andere Apps, die sinnvoll sind. Es gibt sehr viele Dinge, die auch schon auf dem Weg zur DIGA sind. Eine aus meiner Sicht besonders interessante Form ist die Emendia MS. Emendia MS ist ein System, was tatsächlich dem Patienten signalisiert, wie sein Status ist. Der Patient wird regelmäßig befragt über Lebensqualität, über die einzelnen Funktionsstörungen von der Blase, über kognitive Störungen, über Lebensqualität bis hin zur Motorik. Und diese Befragungen oder diese Befragungsergebnisse, die dokumentiert werden, werden ergänzt durch Messwerte aus den Smartphones selbst. Die Patienten werden aufgefordert, regelmäßig Fingergeschicklichkeitstests zu machen, auch kognitive Tests zu machen, koordinative Tests zu machen, Gangproben zu machen. Und die App misst die Performance der Patienten. Und das Schöne ist, der Arzt hat die Möglichkeit, mit einem Klick übersichtlich Symptomkonstellationen zu sehen und Messwerte im Verlauf zu sehen. Das ist meiner Meinung nach etwas ganz Entscheidendes, nämlich dass nicht nur der Patient mit seiner App alleine gelassen wird, sondern dass der Patient auch die Daten an seinen Arzt gibt und der Arzt diese Daten nutzen kann, um die Behandlung zu verbessern. Emendia MS wird nächstes Jahr das Zulassungsverfahren starten, eine entsprechende Studie starten. Im Moment gibt es da noch eine Erweiterung einzelner Teile, die erst programmiert werden müssen, aber das System ist bereits verfügbar, noch nicht als DIGA. Ich denke, dass wir Patient-Reported Outcome, letztendlich Angaben zum Gesundheitszustand der Patienten, zunehmend mehr in die ärztliche Verantwortung bringen müssen, zunehmend mehr den Ärzten zur Verfügung stellen müssen, um Therapie tatsächlich zu verbessern. Die Herausforderung, das habe ich schon gesagt, wie lange wird so ein System genutzt? Ob es jetzt Elevida ist, ob es das neue System für die Migräne, dieses Syncephalea ist, oder ob es dann Emendia sein wird, das wird davon abhängen, wie der Arzt mitmacht, wie letztendlich die Daten des Patienten auch von Seiten des Arztes benutzt wird. Wenn das der Fall ist, dann haben diese digitalen Gesundheitsanwendungen tatsächliche Chancen. Alleine und nur in den Händen vom Patienten, glaube ich, verlieren die Patienten innerhalb von 2 bis 4 Monaten spätestens das Interesse daran.
Das ist dann eigentlich auch schon der Punkt der nächsten Frage. Sie haben ja angesprochen, natürlich der Arzt muss mitmachen, aber der Patient eben auch. Mhm. Thema Patiententreue. Was denken Sie denn, wie kann die Digitalisierung zukünftig dabei helfen, eben diese Patiententreue zu verbessern?
Also eine besondere Herausforderung in der Führung von ambulanten Patienten ist die Therapietreue. Wir wissen, dass durchschnittlich 50% der Patienten nicht macht, was der Arzt sagt. Ob das jetzt die Tabletteneinnahme ist oder ob das die Führung eines digitalen Patientenkalenders ist. Eigentlich egal, 50% spielt nicht mit. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr im Sommer publiziert in der Nervenheilkunde eine Studie zur Steigerung der Therapietreue und haben bei der Gelegenheit Multiple Sklerose-Patienten über 2 Jahre untersucht und geschaut, wie ist die Therapietreue bei diesen Patienten. Und im Unterschied zu den allgemeinen 50-60% Therapietreue hatten wir 95% Therapietreue, gemessen an einer sogenannten Medication Possessing Ratio. Und wir haben uns dann gefragt, was war die Ursache dafür? Und wir fanden 3 wesentliche Faktoren. Der erste Faktor war natürlich der Arzt. Der zweite Faktor war die Nurse, war die Arzthelferin, die sich speziell um die Patienten gekümmert hat. Und der dritte Faktor war der Besuch in unserer Patientenakademie. Man muss wissen, wir haben angegliedert an unsere Praxis eine Neuropoint-Patientenakademie gegründet, in der Patienten außerhalb der Ferienzeiten eigentlich am jeden Abend irgendeinen Vortrag angeboten bekommen, von Montag bis Donnerstag, und dann Fragen stellen können und über das Informationsangebot in der Sprechstunde hinaus mehr über ihre Krankheit lernen können, nach dem Motto, wer Kontrollgefühl über seine Krankheit hat, wer weiß, worum es geht, der kann sich mit dem Arzt, mit den Nebenwirkungen, mit den Medikamenten und mit den psychosozialen Folgen einer Krankheit viel besser auseinandersetzen. Interessant bei der Gelegenheit war, dass der Arzt als einzelner Faktor überhaupt nicht signifikant war, sondern nur im Trend wichtig war. Einzeln gesehen war sowohl die Nurse signifikant als auch die Besuche in der Patientenakademie. Und das war die Erkenntnis, die mich dazu gebracht hat, auch mich für digitale Arzt-Patienten-Kommunikationssysteme zu interessieren. Weil man mit so etwas die Anbindung der Patienten nicht an den Arzt, sondern an das Behandlungszentrum intensivieren kann, ohne das Zeitbudget des Arztes zu belasten. Das heißt, in dem Moment, wo ich dem Patienten Informationen aus der Praxis gebe, in dem Moment, wo der Patient Daten für die Sprechstunde einliefern kann, kann ich die Effektivität in der Sprechstunde verbessern, ich kann sie intensiver gestalten. Wenn ich Terminvereinbarungen, Rezeptbestellungen und solche Dinge verbessern kann, dann verbessere ich auch die Patientensouveränität und der Patient macht besser mit, bleibt therapietreuer und wird dann auch ein erfolgreicherer Patient. Ich glaube, dass an der Stelle die Digitalisierung uns in Zukunft wirklich helfen kann. Aber noch einmal, es muss auch von den Ärzten gewollt werden und eingesetzt werden und überwacht und betreut werden. Wenn ich das so erzähle, dann zuckt vielleicht der ein oder andere Kollege gleich zusammen und denkt, oh Gott, jetzt muss ich noch mehr arbeiten. Nein, er muss nur anders arbeiten. Er muss dieses digitale System benutzen, um seine Sprechstunde und die Organisation der Praxis effektiver und besser zu machen. Dann wird's was.
Das heißt, dieses neue Arbeiten ist effektiver und deswegen ist es unterm Strich dann auch weniger Arbeit.
Genau.
Denken Sie denn, dass Prompts die Zeitoptimierung auch während der Sprechstunde schon verbessern können?
Exakt, das ist der entscheidende Punkt. Ich denke, wenn ich einem Patienten gegenüber sitze, den ich zwar kenne, weil er schon öfter da war, dann weiß ich noch lange nicht, wie er sich in der Zeit von der letzten oder vorletzten Sprechstunde bis zur aktuellen Sprechstunde verändert hat. Wenn ich jetzt ins Blaue hinein frage oder breit frage und nur als Beispiel Migränehäufigkeit, Migräneintensität, Schmerzmitteleinnahme etc. abfrage, dann kostet mich das viel Zeit und der Patient weiß vielleicht gar nicht mehr, wie es in den letzten 3 oder 6 Monaten war. Wenn ich aber jetzt in der Sprechstunde auf einen Datensatz schaue und mit einem Blick sehe, wie viele Schmerzmitteltage, wie viele Kopfschmerztage, wie die Befindlichkeit war, in einem Monat sich gestaltet hat, dann kann ich sofort den Finger in die Wunde legen und kann sofort zum Thema kommen. Ich kann das Gespräch fokussieren. Bei der Multiplen Sklerose ist es zum Beispiel so, wenn ich über die Fatigue Bescheid weiß, über die Lebensqualität Bescheid weiß, über die Motorik Bescheid weiß, über die Kognition und Feinmotorik Bescheid weiß, dann oder der Patient hat in der Zwischenzeit von einem halben Jahr im Bereich Blase einen Marker X angegeben und jetzt ist er deutlich verschlechtert, dann brauche ich doch nicht nach den Dingen fragen, die sich nicht verändert haben, sondern ich muss die Sprechstunde darauf fokussieren, dass jetzt die Blasenstörung zum Beispiel das entscheidende Problem ist. Oder bei einem Migränepatienten, wenn ich sehe, der hat dann 20 Tagen im Monat Schmerzmittel eingenommen, obwohl er nur 5 oder 6 Mal einen extrem intensiven Kopfschmerz angegeben hat, ansonsten einen Dauerkopfschmerz angegeben hat, dann weiß ich, dass da auch eine analgetika-induzierte Kopfschmerzkomponente eine Rolle spielen könnte und muss dann den Finger in die Wunde legen. Das bedeutet, wenn ich dem Patienten Prompts abfordere, sie als Arzt haben will, wenn ich Daten zum klinischen Verlauf haben möchte, dann hilft mir das, die Zeit in der Sprechstunde effektiver zu gestalten. Stand heute erheben wir Aktivdaten. Das heißt, wir fordern über DIGAs oder Apps zum Beispiel den Patienten auf, immer mal wieder Fatigue zu beurteilen, Motorik zu beurteilen, dieses oder jenes zu beurteilen oder jetzt eine Migräneattacke einzutragen. Die Zukunft wird noch eine andere sein, nämlich ein passives Datenerheben. Das bedeutet, das Herumtragen des Smartphones, die Benutzung des Smartphones wird gemessen. Und da gibt es heute schon Systeme, zum Beispiel NeuroKey aus den Niederlanden ist so ein System. Da wird die Benutzung des Handys gemessen und diese Benutzung korreliert mit der Läsionslast der MS-Härte im Hirn bei den MS-Patienten. Diese Benutzungsdaten korrelieren mit der Fatigue, die korrelieren mit der Lebensqualität. Unglaublich. Das bedeutet, wir werden uns in dem Bereich weiterentwickeln und werden sozusagen Ergebnisse aus digitalen Gesundheitsanwendungen, Patient Reported Outcome Measurement, PROMS, für die Sprechstunde nutzen und werden diese dabei effektiver gestalten. Bei der Gelegenheit nochmal, die Ärzte müssen aber diesen ersten Schritt dazu gehen und die Dinge auch verordnen und nutzen. Sonst passiert eben leider nichts und wir bleiben in den alten Strukturen hängen und nutzen die tollen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters der Smartphones nicht.
Jetzt haben Sie gerade eben angesprochen, dass der Arzt auf diese Art und Weise sofort sehen kann, zum Beispiel, was ein Patient für Präparate nimmt, wie oft, in welchem Zusammenhang und so weiter und so fort. Das heißt, es geht ja nicht nur um Therapietreue, sondern auch um die Therapiesicherheit, um Risikomanagement.
Ja.
Welche digitalen Wege gibt es da, um das zu optimieren? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen.
Also bei der Migräne kann ich zum Beispiel, wenn ich den Patienten bitte, einen Migränekalender zu führen und auch die Schmerzmitteleinnahme zu dokumentieren, jetzt nicht das, natürlich, ich kann ihn auch auffordern, exakt das Präparat zu nennen, aber es reicht ja schon, wenn er sagt, da habe ich Schmerzmedikamente eingenommen, dann kann ich einen analgetika-induzierten Kopfschmerz zum Beispiel identifizieren. Bei der Multiplen Sklerose als anderes Beispiel, da ist es so, dass wir ja in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren inzwischen Medikamente zur Verfügung haben, die durchaus ein Risikoprofil haben. Und dazu gibt es sogenannte Risk-Management-Pläne. Da wird festgelegt, in welchen Abständen eine Kernspinnkontrolle, eine Laborkontrolle, eine dermatologische Kontrolle, eine gynäkologische Kontrolle und stattfinden muss. Jetzt Hand aufs Herz. Welcher Arzt hat alle seine Patienten ständig im Kopf und weiß, wann welcher Patient zu welcher Untersuchung oder zu welcher Kontrolle muss? Fakt ist doch, zumindest im fachärztlichen Bereich, wenn der Patient nicht mehr kommt, ist er auch nicht mehr präsent. Das bedeutet, es sollten digitale Systeme dahingehend genutzt werden, dass die Ärzte auf diesen Systemen festlegen, am 3.11.2022 startet der Dr. Lang mit dem Medikament, zum Beispiel XY. Und dieses Medikament begründet die Notwendigkeit, nach 3 Monaten, nach 6 Monaten eine Kernspin- oder eine EEG oder eine was weiß ich Kontrolle zu machen. Und die werden dem Patienten auf seinem Smartphone angezeigt. Man kann das als Arzt sogar so weit treiben und wir haben das so umgesetzt, dass der Arzt bei besonders unsicheren Kandidaten es so einstellen kann, dass er eine Warnung kriegt, wenn der Patient es nicht abgehakt hat. Sowas nenne ich Umsetzung von Risk-Management-Plänen, die Stand heute lediglich als Paperprints oder im Internet verfügbar sind, aber die auf die kein Mensch schaut und die auch nicht in der alltäglichen Praxis tatsächlich irgendwie stringent umgesetzt sind. Das bedeutet, digitale Systeme können uns helfen, auch die Kontrolle von komplexen Behandlungsschemata umzusetzen.
Ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit Apps und Digitalisierung, das ist in Europa und ganz speziell in Deutschland ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Thema Datenschutz. Welche Rolle spielt der Datenschutz in der digitalen Arzt-Patienten-Kommunikation?
Also, ich finde eine ganz wichtige. Wir wissen, alle diese digitalen Systeme können gehackt werden. Vivi zum Beispiel, das war mal so eine digitale Gesundheitsdatenbank von Krankenkassen und Versicherungen, ist 2 Wochen, nachdem es veröffentlicht wurde, gehackt worden. VitaBook gehackt worden. Alles kann gehackt werden. Und ich glaube, wir müssen den Datenschutz extrem nach oben schrauben und extrem berücksichtigen. Es darf bei gespeicherten Gesundheitsdaten, bei medizinischen Daten, keine gleichzeitig gespeicherten individualisierenden Daten geben. Das heißt also, ich würde mir keine App aufs Handy laden und benutzen, bei der ich mich mit Name und Geburtsdatum oder sonst irgendwelchen identifizierenden Angaben einloggen muss oder anmelden muss. Wir haben da ein anderes Konzept entwickelt und das halte ich für das Optimum. Die Daten des Patienten werden mit einer weltweit eindeutigen ID kombiniert und nur dann, wenn der Patient seinem Arzt das Vertrauen schenkt und ihm seine ID mitteilt, dann kann der Arzt in der Praxis die Verknüpfung zum Patienten herstellen, so wie es ja auch sein muss, und kann die Daten, die er anonym irgendwo in der Cloud abgelegt sind, mit dem Patienten, mit dem Namen verknüpfen. Und damit bleiben identifizierende Daten von medizinischen Daten strikt getrennt. Und das halte ich für einen extrem wichtigen Punkt.
Jetzt war das ja schon ein kleiner Blick in die Zukunft, weil da ja ganz offensichtlich auch noch Bedarf ist, nachzurüsten und nachzubessern. Aber vielleicht wagen Sie mit mir noch einen Blick in die etwas weiter wegliegende Zukunft. Thema Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Gibt es denn da bereits Ansätze, das in der Neurologie gezielt für PatientInnen zu nutzen?
Ja, das gibt es bereits. Wenn wir an KI-Medi denken und an das sogenannte Artis-Projekt, da habe ich das Vergnügen, daran mitzuarbeiten. Das macht mir wirklich viel Freude. Es ist ein System, bei dem Patienten, die eine Muskelschwäche haben, die vor dem Hintergrund einer sehr seltenen Erkrankung besteht, zum Beispiel Morbus McArdle oder Morbus Pompe oder sonst irgendetwas, was eigentlich der normale Neurologe gar nicht kennt. Er sollte es kennen und es wird auch keiner zugeben, dass er es nicht kennt, aber im Prinzip, es gibt seltene Erkrankungen, 100, 200 oder 500 Patienten in Deutschland, mehr nicht. Diese Patienten gehen natürlich zu den Ärzten, aber die Ärzte finden die Krankheit nicht. Und da gibt es jetzt ein Projekt, man sucht im Internet, weil bei den Ärzten war man ja schon, man sucht im Internet nach Muskelschwäche. Dann kommt man auf eine Seite, dort kann man sich informieren. Und da gibt es die Möglichkeit, überprüfen Sie Ihre Symptome. Wenn der Patient da drauf geht, dann bekommt er 46 Fragen und die beantwortet er. Und das Muster mehrdimensional überprüft, wird verglichen mit dem Muster bereits bekannter Patienten. Und wenn da eine mehr als 80-90%ige Übereinstimmung besteht, dann bekommt der Patient, der ja zu dem Zeitpunkt nicht bekannt ist, man kennt keinen Namen, man kennt kein Geburtsdatum, man weiß nicht, wo der wohnt, man kennt nur das Ergebnis des Fragebogens, dann kriegt der Patient, wenn er es ausgefüllt hat, sofort ein Pop-up. Man hat was gefunden, es gibt einen Vergleichspatienten mit dem Code XYZ, kann der Patient sich an jeden x-beliebigen Arzt wenden. Und dieser x-beliebige Arzt kann sich dann auf einer definierten Webseite mit seinem DocCheck-Passwort einloggen und kann dann diesen Patientencode eingeben und sieht dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit zum Beispiel Morbus Pompe oder Morbus McArdle oder andere seltene Muskelschwächenerkrankung oder Muskelerkrankung vorliegt. Jetzt denken Sie, naja, das ist ja was sehr Hypothetisches. Im Herbst 2020 waren so ungefähr 100 Fragebögen beantwortet. Inzwischen sind mehr als 7000 Fragebögen beantwortet und pro Monat gehen ungefähr 7, im Moment in den letzten 4 Monaten zwischen 629 und 732 Patienten auf die Seite und beantworten einen Fragebogen. Und pro Monat werden mehrere Patienten mit solchen seltenen Erkrankungen eine weitere Diagnostik zugeführt. Ich finde, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Und auch dabei, das ist jetzt nicht digitale Arzt-Patienten-Führung, das ist aber die Möglichkeit, über digitale Techniken neue Patienten zu finden. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel Schmerz. Wenn ich mir vorstelle, dass bei dem Morbus Fabry die durchschnittliche Dauer bis zur Diagnosefindung 20 Jahre beträgt und so lange die dominierend jungen Männer an distal betonten neuralgischen Schmerzen leiden, dann müsste man das doch eigentlich auch verkürzen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass man solchen Patienten zum Beispiel ein Schmerztagebuch anbietet und im Hintergrund analysiert, wann hat er seinen Schmerz, was für einen Schmerz hat er, wie ist der charakterisiert, und man schickt dann automatisch Fragebögen an den Patienten und vergleicht die über eine KI mit sogenannten Modalpatienten, mit Patienten mit einer definierten Erkrankung. Dann könnte man unter Umständen auch bei Schmerzpatienten mit Blick auf Morbus Fabry da die Diagnosefindung beschleunigen. Ich glaube, das ist ein spannender Blick in die Zukunft und ich hoffe, dass ich da noch mehr Erfolge erlebe.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge und ich möchte mich bei Ihnen, Herr Dr. Lang, sehr herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Gerne.